So, bevor die heutige Folge losgeht, eine kleine Triggerwarnung. Sollte sich der ein oder andere getriggert fühlen bei Thema Suizid im Showbiz, der kann gerne den letzten Teil von der heutigen Folge gerne überspringen. Ansonsten geben wir Dash jetzt noch die Möglichkeit, sich vorzustellen, und es gibt wieder ein paar Worte zu unserem Sponsor. Viel Spaß!
In der heutigen Folge möchten wir auf jeden Fall unserem Sponsor Musquala danken. Musquala stellt Sportkleidung her aus 100% Fairtrade Bio-Baumwolle. Alles, was an Polyester verwendet wird, beispielsweise auch das Nähgarn oder die Labels, bestehen aus 100% recyceltem Plastik aus PET-Flaschen. Und ich würde sagen, das finden wir alle ziemlich cool.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Genau. Und wenn ihr Interesse und Lust habt, schaut gerne auf dem Shop vorbei.
Die Adresse zu dem Shop ist www.musquala.com.
Wenn ihr nicht nur unsere lieblichen Stimmen hören wollt, sondern uns auch mal sehen, dann folgt uns doch gerne auf YouTube. Da findet ihr uns unter Dash Dance Group. Auf TikTok findet ihr uns genauso, auch Dash Dance Group, nur alles zusammengeschrieben. Und natürlich auf Instagram unter dash.danceofficial. Wenn ihr noch Interessen habt, euch vielleicht mal Tanzkurse anzugucken, könnt ihr auch gerne bei mir privat nochmal vorbeischauen. Und zwar unter lee-dance.official oder auch gerne auf meiner Webseite www.lee-dance.de.
Tanz mal drüber nach. Von den Dance Emotions Hell Schneider.
Ja, servus, moin und hallöchen hier wieder zu Hashtag Tanz mal drüber nach aus dem wunderschönen, leider verregneten Dieburg. Heute mal mit einer ganz besonderen Folge, und zwar sind wir hier zu Gast bei Dash Dance Official bei der lieben Maddi, richtig?
Ja.
Ja, stell dich mal vor.
Ja, hi, ich bin die Maddi. Ich komme eigentlich aus Mittelhessen. Mich hat es jetzt hier nach Darmstadt-Dieburg verschlagen in den letzten Jahren und komme eigentlich so aus dem Showtanz- und Gardebereich. Das habe ich jahrelang getanzt und habe jetzt hier aber eine K-Pop-Gruppe entdeckt, weil ich auch K-Pop für mich entdeckt habe vor so 2,5 Jahren. Und demnach auch das K-Pop-Tanzen, also den Cover-Dance, entdeckt. Ja, und jetzt habe ich hier Dash gefunden letztes Jahr und bin seitdem Mitglied hier.
Was ist dein Funfact?
Mein Funfact ist, seitdem ich K-Pop kenne, wo ich aufgewachsen bin, habe ich noch eine eigene Tanzgruppe, die ich trainiere, wo ich die Choreos für mache. Und mein Funfact ist, dass ich heimlich K-Pop-Schritte in meinen Showtänzen verarbeite, weil es letztendlich eh niemand merkt, außer den eingefleischten K-Pop-Fans, wenn überhaupt.
Okay.
Hallo, ich bin Linda. Ich bin die Leiterin von Dash, also die Leaderin, wie man bei uns auch sagt. Und ich habe die Gruppe 2014 gegründet, mit damals noch meinen zwei besten Freundinnen. Jetzt mittlerweile sind wir 12 Leute. Und ja.
Das ist schon eine große Gruppe.
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Ja.
Genau. Hast du auch einen Funfact für uns?
Ja, also neben dem Tanzen, da ich auch Tanzlehrerin bin, bin ich leidenschaftliche Gamerin, was man nicht unbedingt vermutet. Also ich bin auch so ein kleiner Nerd. Oh ja, super. Genau.
Okay.
Cool. Auf jeden Fall, wir sitzen heute hier, weil wir möchten ja dem Tanzsport insgesamt eine größere Bühne bieten. Ja, das habe ich mir gut überlegt, ne? Genau. Und dazu gehört natürlich dann auch K-Pop. Das ist in den letzten Jahren ja sehr im Kommen. Ich persönlich habe überhaupt keine Ahnung davon. Deshalb bin ich froh, wenn ihr mich heute ein bisschen erleuchten könnt und wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer. Und was die Maddi eben schon so angeteasert hat, gerade für uns im Showtanz ist es ja super einfach, alle möglichen Tanzgenres mit einzubeziehen, ne? Also das ist so, finde ich, immer der Vorteil von Showtanz. Man kann sich von allem inspirieren lassen, man kann alles vertanzen, jeden Stil. Man ist halt super offen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, was jetzt so aus dem K-Pop kommt, auch super interessant ist für Showtänzer oder Choreografen, die sich da ein bisschen inspirieren lassen möchten.
Vor allem auch diese K-Pop-Schritte, ja, so zumindest von dem, was ich gesehen habe, und auch von den etwas größeren, hier zum Beispiel, wie heißen die nochmal, die aus dem die da so voll im Kommen sind, die auch größtenteils in den Charts sind. Hier,
Gute Menge, BTS.
BTS, danke schön, genau. Wo die Schritte halt auch so ein bisschen lockerer sind und so weiter. Das bringt so ein bisschen diese Steifheit aus dem Schautanz, finde ich, bringt es heraus. Und das sieht man auch viel bei Passion beispielsweise. Jetzt nicht, dass es halt K-Pop ist, aber dass da auch so Hip-Hop-Elemente und so weiter mit dabei sind. Und ich denke mal, das macht sich dann auch bestimmt im Schautanz ziemlich, ziemlich geil, wenn man halt noch so ein paar etwas lockere Schritte aus anderen Genres mit einfließen lässt. Aber hier geht es ja nicht um uns oder generell Schautanz.
Obwohl wir natürlich jetzt als allererstes mal uns vorstellen müssen.
Ach so, ja, stimmt. Ich habe vergessen. Willkommen zum Demenz-Podcast.
Die Demenz Emotions. Genau. Lassen grüßen.
Ja, Ladies first, Schatzi.
Genau, ich bin eure Maria und der Fun Fact für heute ist, wir sind hier 1,5 Stunden hingefahren und wir haben so EDM Hardstyle im Auto gehört und immer wenn ich so Musik höre, fängt es in meinem Kopf an und ich überlege mir eine Choreo und ich fange an zu tanzen und ich kombiniere Schritte, die wir jetzt irgendwie auch neu lernen oder so, kombiniere ich dann in diese Musik rein, dann nimmt dann so eine ganz Choreo in meinem Kopf Gestalt an. Mhm. Ich fange dann auch an, so ein bisschen im Auto mitzutanzen und das passiert immer, wenn ich richtig geile Musik höre.
Ja, und meine wunderschöne, liebliche Stimme habt ihr schon gehört. Ich bin's, euer Dominik und mein Funfact für heute ist ein bisschen lustiger tatsächlich. Ich kann im Training so viel rumhampeln, wie ich will. Ich springe auf Kästen, ich mache eine Superheldenlandung, wenn ich von irgendwo runterspringe. Ich mache irgendwelche komischen Purzelbäume und lass mich auf Matten klatschen und so weiter. Aber laufe ich einmal an einem Kasten vorbei. Ich habe das Talent, mir ständig den Zeh oder das Schienbein anzuhauen. Es ist einfach nicht mehr feierlich.
Ich bin einfach so froh, dass deine Tollpatschigkeit auf der Bühne überhaupt nicht auffällt. Ja,
wie das eine Mal, wo ich die Lu auf den Schultern hatte, wo wir uns dann so bei der Blume drehen mussten und dieser eine Fuß mir fast das Bein gestellt hat und ich einfach ganz grazil unbewusst darüber gestiegen bin.
Genau, und da fällt das gar nicht auf, aber zu
das
Hause...
Das war ein RKK-Auftritt.
Ja, zu Hause bist du eine Katastrophe. Genau, ja. Aber heute geht es ja um euch.
Richtig.
Und so, Madi, du kommst aus dem Showtanz. Du hast das sehr lange getanzt oder eher Garde?
Ja, teils, teils. Also ich habe eigentlich eher mit Garde angefangen, also wirklich Kindergartenalter mit der Mini-Garde angefangen. Mhm. Und dann gab es aber auch immer die Mamis im Verein, die dann eben auch irgendwann eine Kindertanzgruppe hatten. Also es ist eigentlich beides zusammen immer. Ich war immer in diesen zwei Tanzgruppen und so bin ich auch groß geworden und dabei geblieben. Und später kam dann eigentlich eher noch eine Showtanzgruppe und noch eine Showtanzgruppe und noch eine Cheerleader-Gruppe und noch eine Garde-Gruppe dazu.
Okay, wow. Also
ganz
hast
schön viel gemacht.
Auch super viel Tanzerfahrung.
Ja. Ich war zwischendurch tatsächlich in 5 Gruppen gleichzeitig, ja.
Okay, ist eine sehr bekannte Gruppe dabei, die auch, du hattest mal angeteasert, dass ihr auch mal im Fernsehen aufgetreten seid.
Genau, das ist die Gruppe, mit der ich eigentlich so am meisten Showtanzerfahrung tatsächlich auch gesammelt habe. Das sind die lieben Soul System aus Hungen vom Hungener Karnevalverein.
Grüße gehen raus.
Genau, ja, mit denen hatten wir eigentlich so am meisten Erfolge. Wir haben uns letztendlich doch nie getraut, an den richtigen Meisterschaften oder so teilzunehmen, aber waren ganz viel auf Freundschaftsturnieren unterwegs. Unter anderem, daher kenne ich auch ein paar Gruppen so in Mengerskirchen.
Aha,
in der Ecke
ja, okay.
Waren wir mal für 1-2 Jahre auch und daher kannte ich auch so ein paar Namen wie Passion oder Moonlight.
Ja.
Die haben wir da auch so getroffen und ja.
Genau. Achso, liebe Grüße nochmal an Tegi Moonlight. Ich glaube, wir haben das letzte Woche ein bisschen verkackt. genau, ihr habt dieses Jahr einen super geilen Tanz mit eurer Irrenanstalt. Mhm. Saugeil. Und ich glaub,
seht es mir bitte nach, dass ich noch kein Meme erstellt habe für euch, weil es ist super schwierig, da irgendwas mit einzubauen.
Genau, auf jeden Fall wollen wir euch nochmal ein Kompliment aussprechen und dass wir es letzte Woche verkackt haben. Tut uns leid.
Ja. Und du sagtest, oder beziehungsweise du hattest ja schon angeteasert gehabt, du bist jetzt seit 2,5 Jahren hier. Was hat dich denn hierhin verschlagen, sagen wir es mal so?
Also hier in Darmstadt bin ich tatsächlich schon seit, ich glaube 9 Jahren oder so. Da habe ich meine Ausbildung hier angefangen.
Als was?
Als Raumausstatterin. Mhm. Und genau, da arbeite ich auch immer noch, ganz klassisch im Handwerk unterwegs. Aber ich habe nie meine Tanzgruppen bei mir in der Heimat sozusagen losgelassen, weil ich das nicht konnte. nicht einfach aufhören zu tanzen, das geht nicht. Ich habe noch hier in Darmstadt ein bisschen geguckt, ob ich was Neues finde, aber es war halt immer schwierig, zusammen was zu finden, was mit dem Karneval zusammenpasst, weil ich eben weiterhin in meinen alten Tanzgruppen bleiben wollte. Mhm. Ich habe zwar reduziert, ich war dann nur noch in zwei, eben die eine, die ich selbst trainiert habe, und in der anderen, in der ich bei Soul System, wo ich noch getanzt habe, habe dann auch noch versucht bei der Garde über Video tanzen. Also die haben mir dann immer Videos geschickt und die habe ich dann gelernt. Selbst das hat 2 Jahre lang geklappt.
Wow, okay.
Also da konnte ich tatsächlich dann auch schon Erfahrung für später, Teaser, für den K-Pop lernen, weil man über Videos lernt. Mhm. Das hat mir also sehr geholfen in der Zeit eigentlich, das schon zu lernen. Aber es war dann doch irgendwann ein bisschen zu kompliziert. Also habe ich mich mehr und mehr zurückgenommen, dass ich nur noch meine Tanzgruppe jetzt habe, die ich selbst trainiere. Da fahre ich dann auch immer wieder hoch. Aber ich wollte trotzdem was hier haben. Und ich habe ein paar Karnevalsclubs abgeklappert. Ich war in einer Cheerleader-Gruppe. Es war alles sehr zeitintensiv und tatsächlich am Ende nicht vereinbar. Mit meiner Karnevalsgruppe zu Hause noch.
Okay, deine Karnevalsgruppe. Was ist das so für eine Gruppe? Sind das nur Mädels? Sind da auch Jungs dabei? Wie alt sind die?
Das sind nur Mädels. Wir sind insgesamt 15 Mädels zurzeit. Und wir sind eigentlich eine klassische Dorf-Tanzgruppe, wenn man so sagt. Wir machen also nicht großartig bei Wettbewerben mit. Wir gehen gerne hin und gucken zu und lassen uns inspirieren von den anderen Gruppen und feuern die an. Aber sind eigentlich wirklich eine reine Spaßgruppe, möchten es auch weiterhin bleiben, aber haben trotzdem so ein bisschen immer unseren Anspruch, was Neues, also immer ein bisschen besser zu werden. Jetzt in Corona natürlich hat es ein bisschen zurückgeschlagen. Aber jetzt ist die Motivation umso größer, wieder durchzustarten und was Cooles auf die Beine zu stellen.
Sehr schön. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt, dass ihr euch auch immer schön inspirieren lasst. Das ist ja ein unerschöpfliches Feld. Es gibt ja quasi kein Ende an Themen oder Ideen, die man vertanzen kann.
Ja.
Linda, du hast ja auch viel Tanzerfahrung.
Schon.
Genau.
Du machst es ja quasi, wie du schon eben verlauten hast lassen, beruflich.
Genau. Also ich habe angefangen auch mit so einem typischen Kindertanzen mit 3 Jahren damals. Ich war so der erste Auftritt, war, wir waren als graue Mäuse verkleidet und dann haben wir da getanzt um den Käse herum, weiß ich noch. Und dann so, glaube ich, mit 5, 6 bin ich dann zum RSG gekommen, also rhythmische Sportgymnastik, heißt mit Reifen, Ball, Band, Keulen und sowas habe ich dann richtig gemacht. Da kam dann irgendwann der erste Wettkampf. Und ich hatte so Panik davor. Also ich hatte wirklich, also mir ging es ja so schlecht. Ich hatte so Angst, ich habe geweint, bin durchgedreht,
oh,
bin
nein.
dann Vierte geworden von 7 oder so, was eigentlich gar nicht dann so schlecht war.
Das ist eigentlich
und
gut.
Danach war es für mich dann im Grunde gelaufen. Ich war dann, glaube ich, 7, 8, bin zu meiner Mutter gegangen und war so, ich will da nicht mehr hin, weil das hat mich so traumatisiert irgendwie. Hat meine Mutter gesagt, ja, dann musst du dich aber selber abmelden. Und sie hat nicht dran geglaubt, dass ich es mache, weil ich eigentlich recht schüchtern damals war. Und ich habe dann die Nummer bekommen und habe bei meiner Trainerin angerufen. Da ging dann nur die Mutter dran und hat dann abgesagt. Hat dann gesagt, ja, ich komme nicht mehr. Meine Mutter war davon so geschockt. Aber ich war dann nicht mehr dabei. Und ein Jahr später bin ich dann mit 2 meiner besten Freundinnen auch in eine Showtanzgruppe gekommen. Eine Karneval-Showtanzgruppe. So eine Kindergruppe, in der ich dann 1 Jahr lang war. Es war eigentlich ganz spaßig. Da gab es auch so Up and Downs, da waren so diese typischen Mütter, die dann so, mein Kind ist das Beste. Okay. Und meine Mutter hat sich mit der einen Mutter nicht so verstanden. Da war ich dann auch nach einem Jahr draußen. Und dann hat es ungefähr gedauert, bis ich so 13 war, dass ich dann K-Pop entdeckt habe. Und die ganze Zeit dazwischen hatte ich überhaupt nicht getanzt. Da war das dann so komplett weg. Da war zu Hause ein bisschen rumhampeln. Und dann habe ich das K-Pop entdeckt und habe dann da festgestellt, oh, die haben hier sogar Tänze zu ihren Songs. Und das war gerade so der Anfang, wo die ganzen Artists erstmal angefangen haben, ihre Choreografien hochzuladen, überhaupt Videos davon zu machen, von der Dance Practice, dass man das lernen konnte.
Wann war das denn?
Das war 2011, 2012.
Echt?
Also K-Pop gibt es schon seit 2003 ungefähr, da fing es richtig an. Die richtig größeren Gruppen kamen dann so mit 2005, 6, 7, 8, 9 ging es dann so richtig los. Und dann kam es immer mehr und mehr. Und ich habe es dann mit 2011 entdeckt. Da habe ich dann angefangen zu tanzen und das erste Mal getanzt, war dann auf dem Geburtstag von meiner Mutter und da hatte ich dann kein Problem damit. Also diese Angst, die ich damals mit diesem Wettkampf hatte, war komplett weg. Und da war es dann für mich so, oh, ich finde das richtig gut, vor Leuten zu tanzen. Ne? Weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, oh, das kann ich eigentlich gut. Mein Vater war so gerührt damals, dass er kam, mich umarmt hat und geweint hat sogar. Ich dachte mir so, okay. Und da habe ich dann auch 2012 angefangen, mit Freunden zu tanzen, weil die habe ich dann auch angesteckt mit K-Pop. Ich hatte es dann mit meiner damaligen besten Freundin direkt entdeckt und wir waren so, oh, guck mal, guck dir das an. Und ja, da fing es dann so an mit der Gruppe langsam.
Muss man für Außenstehende vielleicht nochmal erklären, dass K-Pop koreanische Popmusik ist?
Ja, na, also,
ja. Da kommen wir jetzt zu.
Also ich dachte Gölsch-Popmusik.
Genau.
Gölsch-Popmusik.
Das wäre mal ein neues Genre.
Da gibt es die Super Yael-Zig auf Koreanisch. Dann, oder?
Das ist sehr krass. Genau, also ihr könnt ja auf jeden Fall mal ein bisschen erklären, K-Pop ist immer noch ein neues Genre, es ist immer noch, gerade zum Beispiel bei uns in der Region, noch nicht so wirklich angekommen. Und ich glaube, umso.
Dass das jetzt gerade erst seit Corona irgendwie.
Erst am Kommen
entschuldige
ist.
Entschuldige mich, dass ich dieses böse C-Wort übrigens wieder benutze. erst so richtig gehypt ist, so richtig hochgekommen ist hier mit den ja, BTS, Blackpink und so weiter durch die ganzen Charts, die jetzt hochgekommen sind. Aber das ist jetzt schon so lange existiert.
Long. Ich glaube sogar schon seit den 90ern.
Die allererste Gruppe, die gab es glaube ich 98.
Okay.
Kann man richtig gut merken, wegen meinem Geburtsjahr. Da fing es so an, weil die Koreaner, die wurden sehr inspiriert von den Amerikanern, die damals da stationiert waren und haben sich da ein bisschen so diese westliche Popmusik abgeguckt und haben darauf dann angefangen, selber Gruppen zu gründen.
Ja, diese Girls and Boys Groups.
Genau, da fing es dann so ganz langsam an. Und so richtig viel, ja, wurde dann ab den 2000ern aufwärts und so das erste richtig hohe Hoch in Deutschland hatte, glaube ich, dann Psy mit Gangnam Style. Das war, glaube ich, 2012, 13.
Das kennt ihr auch wirklich.
Das kennt ja jeder.
Das müsste eigentlich jeder
genau,
kennen.
Das kennt
egal,
jeder.
Ob man K-Pop kennt oder nicht. In Amerika war das alles schon sehr viel früher da. Also da gibt es zum Beispiel, gab es die Gruppe Wonder Girls. Eine so der ersten riesigen Girlgroups in der K-Pop-Industrie. Die waren damals dann schon in Amerika, haben da Touren gemacht, haben mit Akon zusammen einen Song aufgenommen, haben einen eigenen Kurzfilm sogar. Dann gibt es noch einen Solo-Artist, Boa heißt die. Die hatten einen eigenen Film, also einen richtigen langen Film, den Schauspieler, einen Tanzfilm auch. Also in Amerika war das alles schon früher da so ein bisschen. Nicht so extrem groß, aber da waren die auf jeden Fall schon da. Und als ich auch angefangen hatte mit K-Pop 2012 dann, da waren sogar schon die ersten K-Pop-Gruppen hier in Deutschland, haben Konzerte gegeben. Das war damals Beast, weiß ich noch, heißen die. Die habe ich dann erst einen Monat später entdeckt und war Fan von denen, habe so mitbekommen, verdammt, die waren in Berlin und darüber wurde sogar auch berichtet im Fernsehen.
Und du hast nichts mitgekriegt.
Ja, und ich war dann so nach und saß hier dann so, war dann so, traurig. Ja. Also es war so underground-mäßig war das die ganze Zeit schon da, aber es hat dann jetzt erst so einen richtigen Boom bekommen, eigentlich schon vor Corona. Ein bisschen fing es an, dass BTS so immer bekannter wurde.
Gerade durch TikTok beispielsweise.
Ja, das auch auf jeden Fall. Da sind ja dauernd K-Pop-Songs.
Ja, ja.
Da werden ja dauernd Sounds von K-Pop-Songs benutzt. Die Leute wissen nicht aber, dass es K-Pop ist. Ich weiß, Money von Lisa war auch richtig riesengroß, als Squid Game rauskam, die Netflix-Serie. Ja.
Gut, dadurch könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Squid Game tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Fokus darauf gerückt hat.
Ja.
Ja.
Wann habt ihr die meisten Mitglieder gewonnen?
Es war sehr durchwachsen. Also ich habe wirklich mit zwei Leuten angefangen, also sie waren zu dritt, haben dann nach einem Jahr irgendwann angefangen, jemanden Neuen noch zu suchen. Also wir waren zu dritt eigentlich erstmal ganz happy, aber haben dann uns gedacht, es wäre schon cool, wenn wir ein paar mehr Leute hätten, weil die Gruppen ja auch recht groß waren. Es waren ja so von 5, 6, 7, 8 bis 12 Leuten in der Gruppe. Und die dann so komplett auszuführen, die Tänze wäre halt auch super. Da haben wir dann angefangen, übers Internet Leute zu suchen. Und da fing es dann so langsam an, dass wir immer mehr Leute bekommen haben. Da sind auch wieder welche ausgestiegen, wegen Studium, Schule oder andere persönliche Sachen. Dann hatten wir wegen Corona auch ein großes Down gehabt, wo wirklich viele Leute dann ausgestiegen sind, besonders wegen Studium und anderen Sachen persönlichen, weil sie nicht mehr das alles hinbekommen haben, dass wir dann auch nur noch zu dritt waren, wo es dann auch so kurz davor war, dass die Gruppe sich wieder aufgelöst hätte und
dann kam ich.
Ja, auch übers Internet. Also da hatte ich dann auch angefangen, schon meine Kurse wieder zu geben und hatte Maddie dann erst vorgeschlagen, dass sie ja zu meinen Kursen kommen kann. Aber da wir dann so wenige waren in der Gruppe, war ich dann so, ja, ich habe auch eine Tanzgruppe, du kannst da auch mal vorbeikommen. Und dann fing es dann so langsam an, dass wir ein paar mehr Leute bekommen haben. Viele kommen wirklich aus meinen Kursen, die ich auch in meinen Kursen dann kennengelernt hatte und gefragt hatte, ja, eigentlich sollte ich auch ganz gut, wollt ihr nicht mal bei uns vorbeischauen? Dann waren wir erstmal wieder zu 7 und ja, jetzt sind wir mittlerweile zu 12.
Ja, und 12 ist doch schon mal eine ganz ordentliche Anzahl, muss man ja sagen.
Gut, im Vergleich zu letzter Woche mit 48 Gruppen. Ja. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
Ja, also ich sag mal so, wir haben damals angefangen bei uns, aber wir konnten auch aus einem Pool schöpfen natürlich. Ne, also wir haben im Dorf angefangen, in Welschneudorf, da gab es aber schon Tanzgruppen. Ne? Also Kinder- und Jugendgruppen gab es schon, wir haben da alle angefangen und konnten dann aus dem Pool natürlich Leute mitziehen, haben als Jugendgruppe ja auch gestartet mit 12 Leuten, davon 2 Jungs und 10 Mädels. Von denen ist jetzt noch dabei 2, die Trainerin und ich. Ja, also auch diese Gruppe hätte sich quasi in einem Jahr fast aufgelöst. Zu dem Zeitpunkt hat sich glücklicherweise jetzt für uns, ja, schade für die, aber für uns jetzt trotzdem super, in einem Nachbardorf eine Showtanzgruppe aufgelöst. Mhm. Und wir konnten da so gut die Hälfte deren Mädels abgreifen. Und dann waren wir auf einmal wieder über 20. Ne? Von, oh Gott, uns bricht die ganze Gruppe weg, wir sind nur noch 5 Leute, damit können wir niemals einen Showtanz auf die Beine stellen, zu, okay, wir haben doch 15 Leute dazugekriegt, sind jetzt 20 Mann.
Wow.
So, und seitdem sind wir ja nur am Wachsen. Ne? Und gut, wir haben natürlich einen viel größeren Pool, aus dem wir jetzt ziehen. Die Leute teilweise, die fahren kilometerweit, ja, über 20, teilweise 30 Kilometer.
Aus dem Taunus beispielsweise.
Zu uns, genau. Also die nehmen wirklich lange Wegstrecken da auf sich. Und jetzt sind wir in der Gruppe über 50 Mann. Was natürlich, also was man natürlich sagen muss, was vom Training her eine ganz andere Herausforderung ist, weil sich da Gehör zu verschaffen. Liebe Grüße gehen raus an unsere beiden anderen Trainerinnen, die Litza und die Chrissy. Die habt ihr auch schon im Podcast gehört. Die müssen da manchmal gegen 50 Mann anbrüllen und sie tun mir sehr leid. Wie schaut das bei euch so im Training aus? Also wer ist der Choreograf? Wer steht vorne? Wer
der
muss
Leader
reden? Genau. Also du bist der Leader, Linda, ne?
Von der Gruppe an sich, ja. Mit den Choreografien ist es immer unterschiedlich. Wir tanzen ja nicht immer alle gleichzeitig. Wir haben ja auch verschiedene kleinere Gruppen, die dann nur zu 5 tanzen, die anderen zu 6. Jetzt haben wir eine große, wo wir zu 12 tanzen. Wir haben so ein bisschen, jeder lernt die Choreografie auf jeden Fall vor. Also können alle im Internet ja nachgucken. Jeder bekommt dann ein Mitglied aus der Gruppe, diejenige dann halt kopiert und nachtanzt. Da werden dann die Schritte auf jeden Fall vorgelernt, dass wir es dann zusammen im Training zusammensetzen können. Es gibt immer ein paar von uns, die dann vorzählen und mitsingen, dass wir da mittanzen können. Ein paar, die Choreografie dann besser können. Wir haben unsere Handys immer dabei, dass wir gucken, dass wir ein bisschen so ein Miteinander zusammenarbeiten. Und es sticht immer so 1-2 Personen dann raus, die dann so ein bisschen die Führung übernehmen. Ist aber immer unterschiedlich.
Okay, also choreografieren selber müsst ihr ja quasi nichts. Eure Tänze sind ja vorgegeben. Ihr müsst die aber kopieren.
Ja.
Was sind da die Herausforderungen, vor denen ihr steht?
Wahrscheinlich die Synchronität.
Richtig. Ja, aber also ich muss sagen, ich finde es super schwierig, wenn wir kriegen auch immer Lernvideos mit den Schritten, ja? Und die sind da aber natürlich erklärt für Dumme, ja? Also wirklich, hier tanzen für Dummies.
Ja.
Da ist dann wirklich so, dass unsere Trainer da stehen vor dem Video und sagen, und jetzt heben wir unser linkes Bein und dann strecken wir es nach vorne und dann setzen wir es ab und dann ziehen wir es ran und das geht auf 1, 2, 3, 4.
Das war so schrecklich. So. Im Online-Training. Ich weiß, wir haben da jetzt schon öfter drüber geredet, aber im Online-Training, als da gerade die Pandemie losgegangen ist und alle zu Hause eingesperrt waren, wir haben dann Online-Training gemacht. Und dann haben sich alle dahingestellt und haben natürlich die Schritte gelernt. Und dann hatten wir, als es dann endlich wieder losgehen durfte, haben wir uns dann in die Halle gestellt, einmal durchgetanzt. Das war eine pure Katastrophe. Und das, obwohl wir schon ein halbes Jahr vorgeladen haben.
Ja, also
das
eigentlich
war ein einziges Chaos. Wirklich.
Ja, jeder dachte, er kann die Schritte, weil er sie auf dem Video gelernt hat. Und dann stehen alle zusammen auf der Halle und in der Halle und keiner kann die Schritte. Keiner, keiner.
Keine Schritte, keine Positionswechsel. Die Hebungen hat man so halbwegs noch irgendwie.
Ja gut, die konnte man aber nicht üben. Das geht ja noch, aber wirklich einfach diese Choreos zusammenzufügen, ne, dass 20 Mann tanzen denselben Tanzschritt 20 Mal unterschiedlich. Wie macht ihr das?
Wir haben dasselbe Problem auch. Also wir haben ja die Choreografie und jeder guckt sich so sein Mitglied an, den er halt gerade so covern muss. Und wir sind dann hier zusammen, wollen uns dann zusammen tanzen. Da kommen so Sachen, die Hand ist aber an den Kopf. Nee, 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 die ist da. Genau. Aber das ist, da ist doch der rechte Fuß. Hä? Nee. Und dann sitzen wir da alle mit dem Handy und müssen gucken. Nee, das ist aber so. Und die andere, nee, das ist aber so. Wir haben genau dasselbe Problem.
Gerade die Position, die muss man dann wirklich immer erstmal stellen. Und also gucken, okay, da machen wir dann jetzt die Schritte, dann ist wieder ein Positionswechsel, wo muss wer hin? Und das müssen wir tatsächlich auch dann mit den Dance Practice von den eigentlichen Choreografien auch immer wieder gucken, wer muss wohin, wer steht wo. Es ist am Anfang immer sehr viel diskutieren und dann macht man es und dann funktioniert es im besten Fall auch.
Im besten Fall, aber nicht immer.
Aber es wird immer wieder auf Details geachtet. Wir filmen uns auch jedes Mal im Training.
Ach du Gott.
Ja, also wir filmen, wenn man alles durchgegangen ist, filmen wir einmal den ganzen Tanz, wie wir ihn tanzen, gehen damit dann sozusagen nach Hause und dann schneiden wir das Original über unsere eigene Choreografie, also so wie wir getanzt haben, und lassen das gleichzeitig ablaufen und vergleichen uns dann.
Okay, aber das ist ja richtig cool.
Das ist richtig cool.
Also das ist ja eine Wahnsinnsarbeit. Wer macht die sich von euch denn?
Unterschiedlich. So eine Arbeit ist es eigentlich gar nicht mehr. So die Apps, die geben das ja alles super her. Wie die runterladen, zack, übereinander schneiden. Die Musik muss ja nur gleich sein und dann passt es schon.
Genau. Ja, welche Apps benutzt ihr dafür?
Ich CapCut.
Ich benutze, glaube ich, YouCut. Das ist auch einfach eine einfache App, die zum Glück auch kein Wasserzeichen und so hat. Cool. Not sponsored.
Wo tretet ihr mit euren Tänzen dann? Also wie lange braucht ihr zum einen, um so einen Tanz fertigzustellen, dass ihr sagen könnt, okay, ihr seid zufrieden? Und wo tretet ihr dann damit auf? Huch.
Also unseren ersten Tanz, den wir so in dieser Gruppenkonstellation gemacht hatten, für den haben wir ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Was eigentlich, vielleicht klingt es für euch eigentlich recht kurz, aber für mein Verhältnis ist das super lang. Weil wir damals regelmäßig eigentlich angefangen hatten, Videos wöchentlich hochzuladen. Das heißt, wir haben einen Tanz gelernt und der war eine Woche fertig und dann wird er auch gefilmt. Und deswegen, wir hatten jetzt letztens auch ein langes Gespräch, dass wir einen Plan aufgestellt haben, dass wir für so eine Choreografie höchstens, also dass wir 3 Wochen brauchen, damit wir diesen Tanz im Grunde können, dass wir den immer so in 3 Abschnitte einteilen. Das heißt, wir haben so die erste Strophe, der Refrain, zweite Strophe, Refrain ist dann die nächste Woche, dass wir den da bis dahin üben. Und dann die 3. Woche haben wir dann so die 3. Strophe und das Ende. Dass wir auf jeden Fall die Schritte sitzen dann. Dann so 1 bis 2 Wochen Puffer, dass wir das nochmal perfektionieren können. Und dann können wir es filmen, weil wir es auf YouTube ja hochladen wollen oder andere Plattformen. Dass jetzt so ungefähr so 5-6 Wochen dafür eingeplant sind, dass wir so eine Choreografie fertig haben. Aber das kann sich natürlich alles wieder ziehen, dann ist die eine Person krank. Dann gibt es da wieder einen Hänger, dann ist da wieder was, da muss jemand hin. Also geplant sind 6 bis 8 Wochen, aber...
Aber das heißt, ihr könntet theoretisch alle 2 Monate könntet ihr eigentlich einen neuen Tanz dann...
Ja, theoretisch sollte das klappen.
Wie lange geht so eine Choreo?
Normal, wie so ein Song geht, es geht von 2 Minuten 50, habe ich gesehen, bis 3 Minuten 41 oder so, gab schon Lieder, so in dem Schnitt immer.
Also zwischen 2 bis 4 Minuten,
genau.
Irgendwie so in dem Dreh. Ja.
Und es sind auch wirklich alle ambitioniert mit dabei, dass ihr wirklich in diesen 5 bis 6 Wochen oder beziehungsweise höchstens 8 Wochen alles synchron, bombenfest, Position, stehen, alles. Also
die lachen sich hier gerade kaputt für alle, die es nicht sehen können. Sag einfach ja.
Aber das funzt. Aber das funzt. Ich meine, ihr macht das ja jetzt schon ein bisschen länger. Das funzt.
Irgendwann schon. Also es gibt so welche, die sind so ein bisschen mehr ambitioniert, sage ich mal. Okay. Die dann manchmal so ein bisschen gestresst sind von den anderen und dann sagen, jetzt müsst ihr euch aber mal ein bisschen ranhalten, dass ihr das jetzt auch mal hinbekommt. Ja, also... Wir diskutieren sehr viel, aber im Endeffekt klappt es dann doch irgendwie immer.
Und ihr seid nur Mädels?
Ja.
Oh mein Gott.
Wenn ich jetzt mal überlege, dass wir ein Jahr einen einzigen Tanz in einem Jahr nicht mal perfektionieren, außer auf der deutschen Meisterschaft, wo es dann Gott sei Dank zählt.
Ja, okay. Du musst aber auch hier vorstellen.
Moment. Wir brauchen mindestens 6 bis 7 Monate, dass der Tanz steht. Dass der zumindest mal im Groben
halbwegs auf die Bühne gebracht werden kann, ohne Garantie auf Perfektion.
Wir haben ja größtenteils im Januar haben wir dann, also wir fangen ja im März an mit dem neuen Tanz und dann im Januar ist ja unsere Premiere.
Treten wir zum ersten Mal auf.
Genau.
Ja.
Das sind ja quasi dann, das sind dann schon 2 Jahre um so einen Tanz. Ja. Und es funktioniert trotzdem nicht immer.
Das ist aber bei uns auch jetzt nicht. Also wenn wir wirklich auch exakte Perfektion wollten, dann bräuchten wir, glaube ich, auch mehr Zeit. Aber da muss man dann immer schauen, auf welchem Level ist auch welche Tänzerin. Also wir haben auch ganz extreme Unterschiede von ich tanze seit 21 Jahren bis ich tanze seit 1,5 Jahren. Und das muss man natürlich auch innerhalb einer Gruppe irgendwie zusammenkriegen.
Wie ist denn eigentlich
euer Altersdurchschnitt?
Ich habe zu viel gearbeitet die Woche, das ist unfassbar.
Also die Älteste in der Gruppe bin tatsächlich ich. Ich bin 31.
Was?
Okay, sieht man die aber auch nicht an, nee, ne?
Ich wollte dir eigentlich schon die Frage stellen, wie kannst du seit 15 Jahren tanzen, wenn du doch eigentlich erst aussiehst wie 25?
Höchstens. Und das ist aber auch immer mein Wunschalter. Ich bin einfach für immer 25.
Das ist okay, ja, gut.
Ja, und das extreme Gegenteil ist dazu, unsere Jüngste, die ist 15.
Ja.
Ja.
Okay, aber das ist für so eine, sag ich mal, kleinere Gruppe ja ein relativ normaler Durchschnitt. Ja. Genau. Wo tretet ihr auf? Also, wo kann man euch denn mal live sehen?
Also, vor Corona auf jeden Fall sind wir viel auf Conventions aufgetreten. Heißt so Anime-Conventions. Mhm. Viele, genau. Da sind wir regelmäßig als Showgruppe aufgetreten. Und wir treten jetzt im Mai auf dem Maimarkt hier in Dieburg auch auf. Eine kleine Veranstaltung, die doch größer ist, als man denkt. Ja, also wir haben uns jetzt auch wieder bei Conventions beworben. Da muss man sich bewerben, dass man da auftreten kann. Da warten wir immer noch auf Antwort von denen.
Seid ihr dieses also Jahr auf der Gamescom?
Wir haben uns auch dafür beworben.
Geil.
Da warten wir dann auch auf Rückmeldung. Aber die sind so welche, die melden sich dann so einen Monat vorher. Okay. Die Organisation ist immer so, ja, das dauert noch, bis wir da mal antworten. Ist dann so einen Monat vorher, kriegen wir einen Bescheid, ja oder nein. Weil da sind auch schon öfters K-Pop-Gruppen aufgetreten, weil da gibt es extra so einen Japan-Anime-Bereich und so einen Cosplay-Wettbewerb und auch sogar so eine K-Pop-Area mittlerweile. Mhm. Und da kann man dann auch auftreten, da gibt es eine kleine Bühne, deswegen mal gucken.
Also ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn du
ja
Cosplay.
Ja, bitte. Ich würde das so gerne machen. Nee, aber richtig witzig. Sollt ihr auftreten, sagt uns bitte Bescheid, dann fahren wir auf die Gamescom und dann werden wir euch da auf jeden Fall ansehen. Ja, aber richtig cool. Ihr habt jetzt was auch angesprochen, das interessiert mich.
Genshin Impact.
Was auch.
Spiele ich auch.
Nein, allgemein ist ja diese Anime- und Manga-Szene relativ groß überhaupt in Asien. Und das kommt natürlich auch dann zu uns.
Ja.
Und K-Pop ist schon ziemlich inspiriert auch von dieser Szene oder ist irgendwie relativ eng damit verknüpft. Inwiefern gibt es da Überschneidungen oder muss man überhaupt irgendwie auch ein Fan von Animes sein, um K-Pop zu mögen?
Nee, das muss man auf gar keinen Fall. Also ich muss auch sagen, ich war zuerst Anime- und Manga-Fan, bevor ich K-Pop-Fan wurde. Das hat so mit 11, 12 angefangen. Und dadurch bin ich überhaupt nicht auf K-Pop gestoßen. Also mittlerweile glaube ich, wenn man auch Anime-Fan ist, ist es leichter, irgendwie auf K-Pop zu stoßen, weil es ja dann viel mehr im Internet mittlerweile gibt. Aber damals war das so gar nicht. Und ich bin ja durch Zufall auf K-Pop gestoßen. Ganz zufällig auf YouTube einfach. Und also nee, man muss auf gar keinen Fall K-Pop-Fan sein oder Anime-Fan oder andersrum. Aber
das ist ja eigentlich, du musst ja auch kein Star-Wars-Fan sein.
Ja.
Ja, eben. Genau, aber weil das einfach viele, glaube ich, so eng miteinander
ja, ich kenne auch sehr viele, die auf jeden Fall Anime-Fans sind, cosplayen auch ganz viel und dann auch gleichzeitig K-Pop tanzen.
Könnt ihr auf jeden Fall mal so ein Zero Suit Samus cosplayen?
Ein was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Oder irgendwas von Genshin Impact oder so.
Schatz, wenn ich Cosplay mache, dann nur von Disney-Prinzessinnen.
Ja. Oh. Okay, Disney inspiriert Kim Possible, das würde ich mir noch gefallen.
Oh, okay, whatever.
Kim Possible wird richtig gut passen, ganz ehrlich.
Ja, oder? Das ist auch nicht impossible.
Du bist dann Dr. Draken.
Aber sowas von.
Nee, man nennt mich dann eher den Dr. D.
Dr. D? Mit dem Gehirnwäsche-Shampoo.
Ja, ich brauche dafür nur dieses Anayaketomo aufzusprühen. Und
stimmt,
direkt
dann bin ich auch brainwashed.
Ich habe so ein Parfüm, weil da schon.
Ah, oh, ja, natürlich.
Ist ja auch egal. Kommen wir wieder zu was Jugendfreiheit, bevor die kleinen Sträuchchen sich hier
was ausdenken.
Und zwar,
Du hast ja, Linda, ein bisschen mehr Expertise, sage ich jetzt mal, weil du ja schon länger in diesem Game drin bist. Was hat sich in der Zeit von K-Pop generell so von 1900, also von den 90ern bis jetzt verändert? Weil auch gerade K-Pop steht ja auch ziemlich viel in der Kontroverse über hier diese ganzen, also diese Idol-Fabriken und so weiter und so fort, die ja da existieren und so weiter. Was ist deine Meinung dazu? Wie hat es sich entwickelt und so weiter und so fort? Klär uns auf.
Okay, gut. So. Nee, erstmal, also der erste, was mir einfällt, ist, dass die Tänze schwieriger geworden sind. Das ist auf jeden Fall. Also so in den 90ern, da haben die auch getanzt wie in den anderen westlichen Ländern. Das war so dieses typische Boygroup-Getanze. Dann fing es sehr an, dass die Girlgroups sehr so in diesem Sexy-Konzept drin waren. Also es gab sehr viele Gruppen, die wirklich nur in High Heels getanzt haben und sehr knappe Sachen getragen haben. Dann gab es auch viele so dieses Schuluniform-Konzept hatten. Also es gibt immer verschiedene Konzepte, die die Gruppen ausüben oder haben. Es gibt eine besondere Gruppe, die eher so diesen süßen Aspekt haben, so wie diesen kindlichen Aspekt. Dann so diese typischen sexy Frauengruppen, genauso für die Männer.
So eine sexy Frauengruppe, kannst du mir gerade mal sagen?
Nee, nix da. Genau, was macht ihr denn davon?
Alles.
Ach, alles.
Wir covern im Grunde, also covern die Gruppe, den Song, der uns gefällt.
Mhm. Wir gucken zwar schon ja. immer ein bisschen, dass es auch zu unserem Tanzstil passt, also so, ich würde super gerne die Hardcore-Boygroup-Hip-Hop-Style gerne machen, aber ich kann es einfach nicht so gut. Also da muss man immer gucken, auch in welches Tanzgenre ist dann in dem Moment von dem K-Pop-Lied. Weil in die Richtung geht dann auch der Tanz. Und da muss man sich genauso wie jeder andere Tänzer in den verschiedenen Genres auch einfach ein bisschen weiterbilden. Also wenn ich in den Hip-Hop gehe, also vom K-Pop hat ja so viele verschiedene Genres auch in der Musik. Es gibt Rockig, Hip-Hop, EDM, Retro, I don't know. Also und genauso sind die Tanzstile von diesen Liedern dann auch unterschiedlich.
Ja.
Und demnach muss man dann auch ein bisschen immer gucken, was passt zu uns.
Okay, was habt ihr auch Jungs bei euch oder seid ihr nur Mädels?
Wir hätten gerne welche.
Das hast du schon mal gefragt.
Wir sind nur Mädels, aber wir sind immer auf der Suche nach welchen.
Genau, aber nehmt ihr dann auch trotzdem die Choreos von Boygroups?
Ja, klar.
Das macht ja keinen Unterschied,
ja.
Weil da sind ja keine Hebungen oder sonst. Oder sind da Hebungen mit dabei?
Oh du, es gibt auch Hebungen, Sprünge und andere Sachen, Flickflack-Saltos.
Oh, okay. Gibt ein paar Sachen. Wer kann das von euch? Der kann mir das
ja, genau.
erklären, der so ein bisschen Flickflack und Salto und so.
Das wäre auf jeden Fall... Also
das wird dann ganz schlecht so rein editiert irgendwie.
So, kann da so ein PNG noch mit?
Naja, genau so. Genau.
Ja, geil. Genau, apropos, wenn ihr dann mit dem Tanz fertig seid, so, dann schneidet, also geht ihr dann auch so nach draußen, lässt die Musik laufen, dann nehmt ihr gerade einen Take und so weiter und so fort. Wie lange dauert das, bis mal so ein Take richtig sitzt?
Zwischen einmal das ganze Tanzen und zehnmal das ganze Tanzen.
Das sind so summa summarum, wie viele Stunden?
Also für unseren normalen Drehtagen brauchen wir, ich denke mal, so 2 Stunden im Durchschnitt.
Ja, also wir planen immer ein paar mehr ein. Wir haben zum Beispiel unseren letzten Dreh, der Tanz, das war ein einfacher Tanz. Und der saß auch gut. Und wir haben, glaube ich, 5 Durchgänge nur gebraucht. Da hat das alles gesessen. Da haben wir sogar nur einen One-Take gemacht. Also den ganzen Tanz einmal gefilmt, ohne Schnitte.
Nice.
Deswegen, das lief gut. Und dann haben wir natürlich dann auch andere Tänze, wo wir dann doch keinen One-Take draus machen, sondern mehrere Takes dann. Und da tanzen wir das Ganze dann nochmal. Und dann sagt die eine Person, ich habe mich da vertanzt. Dann müssen wir es nochmal tanzen. Jetzt war es aber gut. Nee, da hat die andere sich wieder vertanzt. Und dann das. Und am Ende sind wir so, ja, das war jetzt super. Und dann sitzt man so zu Hause, guckt sich das Video an. Und das ist doch wieder ein Fehler. Aber ja, es ist unterschiedlich. Je nachdem, wie gut wir den Tanz können oder wie sicher wir sind.
Schneidet ihr dann auch die Videos auf YouTube? Auch auf dem Handy oder auf dem PC?
Auf dem PC.
Mit was für einem Programm?
Ich habe die letzten Jahre das immer gemacht. Das hatte ich mit Sony Vegas gemacht. Mittlerweile macht es mein Freund mit den ganzen Adobe-Sachen, weil der sich da besser auskennt und das auch studiert momentan.
Okay.
Deswegen kann er das besser. Ja, also ich habe mich da so selber dann reingefuchst in Sony Vegas. Das ist eigentlich jetzt idiotensicher, das Programm. Das ging dann für die so ein paar Schnitte und das zu machen, das war dann ganz gut. Aber wenn man dann irgendwie so ein paar mehr Effekte drin haben will, so Zooms oder was anderes, dann sind die anderen Programme von Adobe auf jeden Fall schon ein bisschen besser.
Also ihr seid auf jeden Fall so ein bisschen mehr, also weniger auf Auftritte so aus, sondern eher mehr so auf Medienpräsenz.
Genau.
Ja, okay. Also ich habe nichts gegen Auftritte, ich stehe gerne auf der Bühne, aber momentan ist halt immer so ein bisschen mau. Es fängt jetzt erstmal wieder so an, dass diese ganzen Conventions überhaupt kommen, weil während Corona war ja komplett tote Hose, da konntest du ja gar nichts machen. Und jetzt fängt es erst so langsam wieder an und wir trainieren ja seit einem Jahr erst zusammen und haben jetzt dieses Jahr wieder neue Mitglieder bekommen. Wir brauchen noch erstmal ein Programm, was wir auf die Beine stellen müssen, weil damit sind wir dann aufgetreten mit 45 Minuten Auftritten.
Und wow.
Wir haben da dann so 7, 8 Tänze halt gehabt und zwischendrin, wir hatten am ganzen Anfang hatten wir noch Moderatoren, 2 Stück. Wir haben dann so 2 Tänze getanzt, sind dann raus, haben ein bisschen durchgeatmet und die haben dann ein bisschen moderiert. Und dann sind wir wieder raus, haben den nächsten dann getanzt und dann kam wieder eine Moderation. Dann hatten wir mal kleine Kurzfilmchen gedreht und haben die dann immer einspielen lassen, während wir dann wieder rausgegangen sind, uns vielleicht umgezogen haben, kurz was getrunken und dann wieder raus auf die Bühne und zack.
Wie fertig seid ihr danach?
Ja.
Man ist lustigerweise gar nicht, also ich kann nur von mir reden, ich bin lustigerweise gar nicht so fertig danach. Es gab einen Moment, wo ich wirklich Kreislaufprobleme hatte und dachte, jetzt kippe ich um. Dann, das war aber nur, wo man dann draußen an der Seite stand, wenn man dann wieder reingeht, dann ist man mit dieses Adrenalin einfach da, das Publikum, die Freude und dann wird er einfach durchgezogen, dann ist das egal. Und dann ist man am Ende fertig und steht da, Applaus, das ist super, da kriegt man einfach so ein Hochgefühl und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Man ist so ein bisschen aus der Puste. Andere sind ein bisschen mehr kaputt, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, es geht eigentlich.
Gibt es hier in der Nähe noch mehr K-Pop-Gruppen?
Ja.
Wir sind in der Nähe von Frankfurt.
Ja.
Ja, okay. Frankfurt ist schon ein großes Gebiet, wo, glaube ich, sehr viele sind.
Also wir hatten damals, also Dash, wir hatten damals angefangen, waren so einer der ersten K-Pop-Gruppen, die wirklich angefangen haben mit YouTube-Videos. Weil da gab es dann so 1, 2 Gruppen, die irgendwie auch mal so ein paar Videos hochgeladen hatten. Aber wir waren so die ersten, die wirklich regelmäßig angefangen hatten, das in Deutschland zu machen. Und so in den letzten Jahren kamen wirklich mehr Gruppen dazu. Also hier in Dieburg gibt es noch eine, in Darmstadt gibt es, glaube ich, noch 2 andere Gruppen und in Frankfurt gibt es 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, da gibt es sehr viele Gruppen. Und in jeder Stadt gefühlt gibt es fast eine Gruppe.
So die Hochburg von K-Pop. Es gibt, glaube ich, mehr als man denkt. Es ist nur tatsächlich relativ schwierig, sie teilweise noch zu finden. Also die Medienpräsenz wird immer, immer größer. Von daher, Leute, arbeitet mit Hashtags.
an alle
K-Pop-Gruppen da draußen. Ja, wirklich. Also wir haben es am Ende jetzt geschafft, dass man auch über Social Media von verschiedenen K-Pop Seiten auf Instagram oder so, es immer denen geschrieben hat, so Leute, wir suchen Member, könnt ihr das in eurer Story posten? Ja. Und auf einmal meldeten sich wirklich, wirklich viele. Also hier sind viele auf der Suche nach Gruppen, aber finden sie tatsächlich nicht.
Ja, weil wir kennen auch Leute, die suchen bei uns in der Region und dann wäre Koblenz so schon das Nächste, aber dass man jetzt hier irgendwie in kleineren Städten oder so findet, ist bei uns zum Beispiel super schwierig. Aber da gibt es ganz viele, die es wollen, aber halt auch nichts
finden. Aber das macht es ja gerade so ein bisschen, ich sag jetzt mal, einfacher, dieses ganze Social-Media-Gedöns, wie du es gerade schon sagtest mit den Hashtags. Auf unserer Meme-Seite, was ist auf unserer For You-Page ja meistens halt Garde, Showtanz und so weiter und so fort, weil wir halt auch selbst diese Hashtags benutzen und auch danach aktiv suchen. Mhm. Das heißt, der Algorithmus sagt, okay, das gefällt euch, da könnt ihr jetzt mal drauf gehen. Und deswegen, und überall sind halt auch dieselben Hashtags und so weiter verbaut. Ich erkläre es meiner Frau gerade.
Ja, das ist schön, dass du mir das erklärst. Ich weiß, wie ein Hashtag funktioniert. Danke. Ja,
richtig. Aber vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr wirklich noch mehr Leute sucht und so weiter, nutzt Hashtags, lasst diese frohe Kunde auf jeden Fall verbreiten von jedem einzelnen Mitglied. Das ist dann halt so eine Kausalkette und irgendwie wird sich das dann halt auch ergeben. Also ob jetzt eine Hip-Hop-Gruppe, eine K-Pop-Gruppe, eine Showtanz-Gruppe, eine Garde-Gruppe und so weiter und so fort, macht das.
Ich habe jetzt aber noch eine Frage und zwar, ihr habt eben gesagt, ihr zieht euch ja dann um für den nächsten Tanz und so und K-Pop hat eine ganz bestimmte, ganz wichtige Komponente und zwar Fashion. Wie schaut es da bei euch aus? Also Erstmal erklärt so ein bisschen, wie schaut die K-Pop-Fashion aus? Zieht ihr euch auch selber so an und wo gibt es da Unterschiede vielleicht?
Fun Fact von mir, das erste Mal, als ich dabei war und es ging um das Thema, habe ich die ganze Zeit noch Kostüm gesagt. Weil ich halt auch aus, ja, Showtanz und so, wenn man, da passt es, man passt sich ja den Tanz an und es ist für mich dann ein Kostüm, weil ich in eine Rolle schlüpfe und die lachen mich die ganze Zeit aus. Das ist doch kein Kostüm. So, ja, es ist ein Outfit. Und tatsächlich habe ich mir ja auch Sachen dann, wir hatten halt zufällig dann auch noch das Thema Pirate, heißt das Lied, also es war auch in dem Piratenstil, muss man aber nicht, aber ich habe mich dann richtig rausgeputzt mit Militärsjacke und Blüschen und so. Das ist halt auch aus Savin Pirate und habe dann auch gemerkt, nee, okay, die andere, die hat halt nur eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt an. Weil es halt auch zum Stil passt. Also man muss da immer gucken, dass es tatsächlich zu dem Konzept, wie Linda vorhin gesagt hat, es gibt ja verschiedene Konzepte zu den Liedern. Und da gehört der, das Outfit dann schon dazu. Und da gucken wir dann auch immer, dass das zu dem eigentlichen Konzept des Liedes auch passt. Und ja, das kostet dann auch dementsprechend Geld. Es ist nicht wie beim Showtanz, dass man für diesen einen Tanz, den man ein Jahr tanzt, dann dieses eine Kostüm mal für, keine Ahnung, variiert ja auch zwischen 50 und 300 Euro oder mehr.
Also, oh, noch mehr?
Noch mehr?
Das verraten wir nicht. Das ist,
aber ihr habt auch geile Kostüme.
Die dürfen Geld, auch viel, sehr viel Geld.
Genau. Und noch viel mehr Geld.
Das darf auch viel Geld kosten, weil es sieht super schön aus. Aber bei uns ist es dann halt eher so gestaffelt, dadurch, dass wir mehrere Tänze in einem Jahr tanzen und zu jedem Tanz ein passendes Outfit brauchen. Man guckt natürlich immer, was hat man im Schrank. Vielleicht hat noch irgendjemand anderes was, was man dann ausleihen kann. Aber man kauft sich eigentlich auch immer wieder neue Teile dazu, damit es passt.
Ja. Okay, wie schaut die Mode denn aus?
Boah, das ist unterschiedlich. Die variiert auch immer. Ich weiß gar nicht, was momentan so ein bisschen so trendy ist in Korea. Ich finde, die Koreaner auf der Straße kleiden sich immer recht leger, würde ich sagen. Ich war ja selber auch schon in Korea.
Oh. Natürlich in Nordkorea. Die sind bestimmt richtig fancy in Hip-Hop unterwegs. Dancing und so.
Ja, ich habe gehört, die haben eher so diese Militär-Bisschen. Nein, das war ja nicht so. Cut.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass Korea immer so ein bisschen der Vorreiter ist für die anderen Länder. So. Die USA tut sich auch ein bisschen daran orientieren und die ganzen westlichen Länder. So, ich finde, bis in Korea fängt das so ein bisschen so an, so ein Trend. Weil ich komme immer so mit, wenn ich Videos gucke oder so, da sehe ich das bei denen. Die haben auch die K-Pop-Idols, so heißen die, aus den eigenen Gruppen. Da gibt es so viele Fans, die extra deren Airport-Fashion fotografieren. Also was die Idols an dem Flughafen tragen. Das wird dann fotografiert und danach stylt man sich dann irgendwie auch. Und es sind manchmal einfach nur banale Sachen. Das ist eine Hose und ein Oberteil. Und so, wow, das ist es jetzt, das Neue. Es ist unterschiedlich. Ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, es gibt nur so, das ist koreanischer Fashion-Stil, sondern der ist auch weit gefächert. Es gibt auch von diesen typischen Hip-Hop-Outfits zu nur so diesen Girly-Outfits.
Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Street-Fashion und Stage-Outfits.
Ja, da war auch noch ein Unterschied.
Weil die Stage-Outfits, die können natürlich auch mal ein bisschen mehr sein. Also da gibt es viele Accessoires, Leder, auch Lack von mir aus. Da werden manchmal Dessous-Teile über andere Sachen drüber gezogen, Ketten. Also da darf es auch viel sein oder krass sein. Aber so würden die Idols dann natürlich privat niemals rumlaufen.
Mhm. Ja, das ist normal bei Dream Outfits, die Burlesque-Tänzer aus Salz, die Salzkristalle aus Salz.
Ja gut, die gehen auch, das ist aber auch natürlich trotzdem wieder mehr Kostüm in der
Welt. Ja, es ist zwar ein bisschen
deswegen habe ich Kostüm gesagt.
So genau. Aber du gehst halt auch nicht in kurzen Röcken, Fischnetz und hohen Schuhen raus.
Nein. Naja, sag das nicht. Das ist noch eine Sache, die sich verändert hat in der Camp-Industrie. Und zwar früher, würde ich jetzt auch mal sagen, haben sie vielleicht eher Kostüme auf der Bühne getragen. Da war das so sehr einheitlich. Die hatten so einen Stoff, zwei, drei Stoffe. Und danach waren die Outfits dann auch inspiriert, angezogen. Und jetzt mittlerweile tragen sie mehr so diese Alltagsklamotten. Also nicht richtig Alltagsklamotten, aber mehr so Sachen, die man auch tagsüber einfach anziehen kann. Im Grunde, was nicht, wo man nicht direkt denkt so, oh, das ist nur ein Bühnenoutfit, sondern das könnte man auch so einfach stylisch dann anziehen.
Wobei, wo du es jetzt gerade angesprochen hattest, wenn man jetzt wirklich darauf achtet, wenn ich jetzt auch mal überlege, viele Leute da draußen auf der Straße, die kleiden sich ja schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal ein bisschen offener heutzutage, ein bisschen freizügiger.
Ich finde, das ist eher rückläufig.
Ja, du nicht, aber... wenn du jetzt mal so Koblenzer Innenstadt beispielsweise.
Ich glaube, die Röcke werden tatsächlich wieder länger.
Meinst du?
Ja.
Weil jetzt auch gerade, ich sehe es ja halt auf der For You-Page auf Instagram oder so, wenn ich halt durchscrolle und so weiter und so fort, wie viele Leute mittlerweile halt, also...
Man traut sich tatsächlich mehr.
Ja.
Ja. Okay. Also das habe ich bei mir selbst auch in meinem Kleiderschrank bemerkt, dass wenn man in der Community so unterwegs ist, diese Community ist sehr offen, allen möglichen Gendern gegenüber und man nimmt sich, glaube ich, mehr so, wie man ist und demnach ist dieser Community halt auch einfach egal, was du trägst. Und wenn du da im kurzen Rock und Netzstrumpfhose und High Heels rausgehen willst, dann tu das und dann ist es cool. Aber genauso wird es gefeiert, wenn du in Baggy Hose und Oversize Hoodie durch die Gegend läufst und die stehen nebeneinander in demselben Style und tanzen das gleiche Lied, auf das gleiche Lied und das ist total cool. Also in Frankfurt gibt es ja auch diese Community-Treffen immer wieder, einmal im Monat versuchen die das sogar, wo es auch Random Dance-Veranstaltungen gibt. Also es wird ein oder mehrere K-Pop-Lieder hintereinander abgespielt, immer der Refrain-Teil. Und dadurch, dass so viele in der Community diese Tänze lernen, tanzen die das dann zusammen.
Mega.
Krass. Dann wäre das ja eigentlich mal so ein Riesen-Event, einfach diese Leute von diesem Community-Treffen zusammenzunehmen, dann halt die Lieder zusammenzuschustern und die kann mit 60 Mann und Frau da oben auf der Bühne zu stehen.
Die Choreos zu machen, das ist schon richtig geil.
Das sind zum Teil sogar schon mehr Leute da. Ich glaube, die sind da 200, 300 Leute, die sich da regelmäßig im Monat treffen.
Wow.
Das hat ja angefangen mit, wirklich, die haben angefangen mit 20, 25 Leuten. Okay. Und jetzt mittlerweile ist das richtig riesig geworden. Die haben ihr eigenes Entertainment im Grunde gegründet und werden das auch schon gesponsert. Und ja.
Geht die da auch hin?
Wir hatten es schon ein paar Mal vor, wir schaffen es immer zeitlich oft nicht, weil es immer samstags, also es ist immer samstags, dann haben oft von uns die Leute noch was anderes zu tun oder können nicht. Ich habe selber auch noch einen Kurs jetzt samstags, aber die Veranstalter haben immer so ein kleines Programm, es gibt immer unterschiedliche Programme und manchmal gibt es ein Programm, dass Gruppen gesucht werden, die dann in so einer Zwischenpause zwischen den Random Dance Plays dann auftreten. Dafür wollten wir uns das letzte Mal bewerben, haben aber bemerkt, wir schaffen es zeitlich nicht, weil da wieder zu viele Leute fehlen. Und fürs nächste Mal haben wir uns das eher dann vorgenommen, dass wir uns da dann nochmal bewerben und da dann auch auftreten können.
Auf jeden Fall sehr cool.
Nochmal back to topic wegen der Fashion. Tut mir leid,
es lässt mich einfach nicht los.
Ich bin ja so ein Kerl von der alten Schule. Ne? Also so, man hat sich ordentlich anzuziehen, wenn man rausgeht.
Sagte er und geht in Jogginghose raus.
Ja, Moment, das ist meine Dienstuniform. Ja. Als Physiotherapeut ist wirklich Dienstkleidung, Jogginghose, T-Shirt, fertig. Das ist dann keine Latzbuchs und nix. So.
Von Engelbert Strauß.
Von Engelbert Strauß, genau. Das ist ja auch das Einzige, was wir da oben auf dem Dorf kennen. Ja. Das ist wirklich das Einzige, was wir aus dem Dorf kennen. Entweder Latzbuchs oder halt eine Jogginghose. Vielleicht hin und wieder mal, wenn der Herr Müller Brötchen gebacken hat und uns alle einlädt, dann mal ein schönes Kännchen.
Für sonntags in die Kirche, da muss man sich aber rausputzen.
Genau. Deswegen, ich bin so ein bisschen alte Schule mäßig aufgewachsen, deswegen wundert es mich auch immer wieder, wenn man dann halt sowas, ich sag jetzt mal, offeneres, spezielleres sieht, weil ihr unterrichtet mich gerade, oder was heißt ihr unterrichtet, aber ihr gibt mir gerade so ein bisschen, ihr öffnet meine Türen. Das klingt ein bisschen falsch, ich weiß, aber...
Schatz, ganz ehrlich, du bist mit mir verheiratet.
Ja, Moment, aber du bist ja noch, ich sag jetzt mal, harmlos.
Total harmlos.
Aber wenn du, ich habe ja so ein paar K-Pop-Videos direkt im Kopf, wenn ich halt so an K-Pop denke. Ne? Und wenn man sich dann halt in diesem Stil so ein bisschen ankleidet und so weiter und so fort, das ist dann schon ein bisschen sehr, sehr sexy. Oder es ist halt einfach nur das, was mir auf der For You Page angezeigt wird, weil
ich es geliked habe. Ich weiß ja nicht, was auf der For You Page ist.
Jetzt kommt's raus. Nein, aber ja, ich denke, die Mode ist sehr außergewöhnlich, wenn man über die Straße geht. empfinde ich das als sehr auffällig, aber nur, weil ja 90% der Leute halt eben Jeans, Turnschuhe und einen Pullover tragen. Ja. So, aber das liegt ja daran, dass die meisten Leute einfach genau diese drei Kleidungsstücke immer anziehen und alles, was nur ein bisschen aus dem Rahmen fällt, immer direkt super auffällig ist.
Ja. Worauf ich hinaus will, ist aber, was ihr auch eben angesprochen hattet, mit der Community, die halt da ziemlich offen ist und so weiter. Du brauchst ja schon, also um dich generell erstmal so zu kleiden oder sich so einer Community anzuschließen, brauchst du ja schon mal ein ziemlich starkes Selbstwertgefühl. Das ist einfach, ne? Und wenn du dann halt von jedem oder beziehungsweise diese Mentalität übernimmst, dass du von jedem akzeptiert wirst, zumindest mit dem du dich umgibst und so weiter und so fort, und dich halt auch selbst damit wohlfühlst, dann ist doch super.
Ist auf jeden Fall sehr positiv, ja.
Das ist auch so eine Schritte, die wir, ich sag jetzt mal, Bauerntöckel, also du und ich, wir uns vielleicht auch mal abschneiden können. Darauf wollte ich hinaus.
Also ich kenne sehr viele, die durch K-Pop erst ihr Selbstbewusstsein gewonnen haben, die gar nicht angefangen haben, oh, ich muss selbstbewusst sein, um dieser Community anzugehören, sondern viele, die Depressionen hatten, denen es einfach schlecht ging, gemobbt wurden, was auch immer, die finden oft so diese Lücke einfach und kommen diese K-Pop-Welt rein und werden da dann irgendwie, die blühen dann einfach auf, die gucken sich das an, die fühlen sich da wohl, weil diese ganze K-Pop-Welt, du bist diesen K-Idols einfach super nah, obwohl sie so fern sind. Also es kommt dir fast so vor, als wärst du fast mit denen so dicke befreundet.
Das ist ja bei allen Influencern aber heutzutage auch so.
Ja, das auf jeden Fall auch. Und da haben die K-Idols schon meiner Meinung nach viel früher angefangen mit dem ganzen Zeug, als ich damals angefangen hatte, 2011, 2012, da gab es wirklich für die Gruppen, die waren in jeder Show, es gab tausende Shows, es gab eine Show, die hieß Hello Baby, da war dann eine fünfköpfige Gruppe drin, die haben sich dann um ein dreijähriges Kind gekümmert und da gab es dann 10 Folgen von und hat man da gesessen und die wurden da 24/7 dann gefilmt im Grunde und man fühlt sich da einfach wohl und lernt dann auch die Leute da kennen und die verstehen einen und irgendwie sind wir alle ein bisschen so gleich damals so gewesen, hatte ich das Gefühl auf jeden Fall. Man ist K-Pop-Fan und man ist gleich so, du bist auch K-Pop-Fan, hey cool, von wem, wer ist deine Lieblingsgruppe und das? Und das hey, das verbindet sofort. Und
#Tanzen
verbindet. Aber ich finde generell, dass es so ist, egal in welcher Tanzgruppe man ist, man kommt immer in eine Gruppe rein, in ein festes Sozialgefüge und da wird ja auch jeder so akzeptiert, wie er ist. Also muss man ja auch, jeder kommt mit seinen Stärken und Schwächen da rein. Jeder kann eine Bereicherung sein. Und die Gruppe ist immer so stark wie das schwächste Glied. Das ist einfach so. Und ich denke, das ist völlig egal, welchen Tanzstil man da dann verfolgt. Ne? Ob es Showtanz, K-Pop oder Hip-Hop oder Contemporary ist. Man ist immer in einer Gruppe, man ist immer irgendwie Teammitglied und man hat, man findet da Freundschaften auch, ne, und man ist immer so ein bisschen Teil eines Ganzen. Das ist aber egal, in welchem Tanzsport man sich da bewegt.
Du bist die Erste, die darauf achtet, dass Getränk langsam ist. Ich habe dir auch wieder auf Vibration gelassen.
Komm.
Ja, genau, richtig. Das war bei den Palm Beach Girls, das war so schlimm. Überall Klirre, Klack. Ja. Oh. Dann meine Frau noch im Hintergrund.
Ja. Ich musste mein Näschen putzen.
Ja, Töpfe.
Ja, Töpfe. Ja.
Danke, dass du darauf achtest.
Bitteschön.
Ich musste das letzte Mal mein Näschen putzen, weil ich habe den Podcast aufgenommen für unsere ganzen lieben Zuhörer, obwohl ich krank war.
Ja, du hast es ganz, ganz fein gemacht.
Ja, nur für euch.
Und im Auto war es dann wieder...
Ja, trotzdem, ich habe voll durchgezogen.
Du hast voll durchgezogen. Kommen wir jetzt mal zu dem etwas unangenehmeren Thema, was ja eben...
Ja!
Ja! Und zwar, man hört ja, also zumindest habe ich auch mal so ein Video von Simplicissimus geguckt und man hört ja auch so von den dunklen Parabelritter und so weiter und so fort. Übrigens, Shoutout, falls ihr das hört, verlinkt uns mal bitte auf eurer Story.
Reichweitengeier.
Ich bin heute ziemlich reichweitengeier.
Ja, schon.
Das schneiden wir raus. Nee, aber
ich sperre mich ins Auto und rede alleine weiter.
In diversen Videos wird ja aber auch über diese Kontroversität von den K-Pop-Idol-Fabriken, es sind ja richtige Fabriken quasi.
Entertainment.
Wie kannst du sowas sagen?
Ja, gut. Die Idols, die sprießen ja mittlerweile aus dem Boden wie Pflanzen, also Katzengras.
Nee, ich finde, das hat so ein bisschen was von von Disney. Weil Disney hat ja auch ganz häufig sehr junge Leute im Teenager-Alltag sich quasi selbst herangezüchtet über Disney und dann groß vermarktet. Mhm. Ne? Also sowas wie, ich weiß nicht, Selena Gomez oder so wurde ja auch von Disney. Ja,
die waren nicht von Disney, die waren bei Nickelodeon.
Ja, aber insgesamt ist das eigentlich diese Konzerne, ja, die jungen Leute halt quasi in die Öffentlichkeit zerren und mit denen natürlich dann Geld machen und die vermarkten und die sind dann super gehypt. Ich denke, das ist nicht nur alleine ein Problem also bei K-Pop, das ist generell ein Problem der Medienindustrie, dass da einfach junge Leute herangezogen werden und natürlich ein Stück weit zu kommerziellen Zwecken ausgebeutet werden. Was halt kritisch ist, sind diese Knebelverträge, die sehr häufig von Plattenlabeln dann an diese Gruppen vergeben werden.
Aber das geht ja auch schon teilweise bis hin zum Suizid.
Genau, das ist natürlich auch ganz schlimm. Auch in Deutschland gibt es viele Girl- und Boygroups, die mit diesen Knebelverträgen quasi in Schach gehalten werden, dass sie halt da nicht rauskommen.
Madi hat ja gerade schon was auf der Zunge.
Genau. Es brennt dir was unter den Nägeln.
Oh, ich bin super schwierig, in so kritischen Sachen zu diskutieren, aber weil man ganz schnell in diesen Whataboutism gerät. Aber es ist halt so, ja, das ist ein Thema und da muss drüber geredet werden. Und es wird zum Glück auch in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch immer wieder drüber geredet, weil nur dann kann sich was ändern.
Und umso besser, dass wir es jetzt im Podcast haben.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt was ändern können, aber zumindest in Korea hat sich in den letzten Jahren mit Sicherheit auch schon einiges geändert, wie mit den Idols umgegangen wird, wie sich die Verträge äußern. Einfach auch durch den Einfluss der westlichen Welt, sag ich mal. Aber ganz ehrlich, die westliche Musikbranche ist halt auch kein Stück besser.
Nee, ist definitiv nicht besser.
Das ist einfach generell immer kritisch, wenn Leute so jung sind und dann halt für die Medien so hochgehypt werden. Ne? Das ist generell, finde ich, ein Problem. Aber das ist jetzt für mich persönlich so, wenn ich schon, keine Ahnung, wie heißt das, The Voice Kids gucke, dann rollen sich meine Fußnägel hoch, weil ich finde, man muss keine Kinder im Fernsehen auf die Bühne für The Voice zerren und die dann da so vermarkten, damit Leute dann das gucken, sagen, oh, wie süß, ne? Und die Kinder, wie du jetzt, Linda, das gesagt hast, ja, das sind Kinder, die haben vielleicht Angst, die fühlen sich vielleicht unwohl, die sind noch gar nicht so sicher in dem, was sie tun, ne? Und inwiefern man dann da immer so sicher ist, dass die Kinder das auch wirklich selber möchten und dass sie sich damit wohlfühlen und für die Zukunft auch sich damit was Positives aufbauen und nicht irgendwie eine feindliche Community oder so, ist natürlich immer ein bisschen schwierig.
Dann hat man natürlich das gute Beispiel hier von Zoe Reeves, wo es wirklich funktioniert hat. Da fragt man sich dann natürlich im Nachhinein immer, hätte es auch anders geklappt.
Genau.
Wäre sie nicht vielleicht eh irgendwie in die Musikbranche gekommen, ohne das Ganze.
Genau, aber ohne dass sich vorher große Konzerne damit die Taschen halt voll machen. Ja. Das ist ein bisschen, aber das ist jetzt das, was ich darüber denke. Aber was denkt ihr speziell darüber?
Also ich finde, man muss als K-Pop-Fan auf jeden Fall diese Schattenseite von K-Pop auch kennen und nicht irgendwie verleugnen. Ich glaube, es gibt bestimmt genug K-Pop-Fans, die doch das irgendwie abstreiten. Aber die meisten wissen das. Wir können natürlich auch nur das glauben und annehmen, was uns halt die Medien und alles vermittelt wird, was sich verändert oder nicht verändert. Ich weiß, dass es damals Verträge gab, 10-Jahres-Verträge, die waren damals SM Entertainment ist eines der großen Entertainments. Die haben damals eine Gruppe gehabt, die heißt TVXQ, die gibt es im Grunde jetzt immer noch, sind aber nur noch 2 von 5. Die hatten zum Beispiel 10-Jahres-Verträge und die haben dagegen geklagt, dass das zu lang ist, dass sie da nicht mehr rauskommen und 3 Stück sind aus der Gruppe dann raus. Haben, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob sie gewonnen haben, aber sind auf jeden Fall raus und haben eine eigene Gruppe gegründet. Das ist jetzt ein bisschen runtergeschraubt worden. Die meisten Gruppen haben 7-Jahres-Verträge und in diesen Verträgen, da stehen halt auch Sachen drin, dass die Dating-Verbote haben. Mhm. Ganz viele Idols, muss man ja sagen, die fangen ja nicht mal von sich aus an, sondern da sitzen dann die Eltern hinten dran, die ihre 18-jährigen Kinder dann da zu diesen Vortanzen, Vorsingen hinschicken und
extra Schulen besuchen lassen.
Genau, es gibt ja extra Idol-Schulen, die gehen dann nicht mal auf normale Schulen, die haben eine extra Idol-Schule, wo die dann hingehen, die sitzen dann den ganzen Tag da, müssen dann tanzen mehrere Stunden, Schauspielunterricht, genau, wie sie mit den Fans umgehen. Da kriegen sie extra, werden sie unterrichtet, wie sie sich verhalten in der Öffentlichkeit. Also da sind ja Skandale in der K-Pop-Industrie, das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Es gibt ja ganz, gab ja schon öfters die Skandale, dass Idols früher in der Schule andere Schüler gemobbt haben. Ja, Mobbing ist ja ein riesiges Thema in Korea, also Mobbing in Korea ist richtig schlimm. Das ist ja, wenn bei uns ein bisschen Leute, also ich will es nicht runterreden, ich kenne das selber aus, auch von mir, ich wurde auch früher gemobbt. Aber in Korea geht es ja bis richtig krasse Gewalttaten hin. Die werden, da gab es Sachen, dass man, dass Mädchen mit einem Glätteisen verbrannt werden. Da wirst du ja nicht nur gemobbt, wenn du vielleicht in deren Augen unattraktiv bist, sondern da werden auch die attraktiven Leute einfach gemobbt, weil du halt attraktiv bist. Du ziehst dann eher die Blicke der Jungs auf dich und deswegen müssen wir dich jetzt mobben und schlagen und verbrennen und schubsen. Und
ich denke, das haben wir hier natürlich genauso.
Ja, natürlich, aber es ist in Korea wirklich sehr extrem, fällt mir das da auf jeden Fall auf.
Also ich meine, kein Mensch ist davor gefeit, gemobbt zu werden.
Das auf gar keinen Fall.
Völlig egal, wie er aussieht oder wie er sich verhält oder so, aber das gibt es natürlich immer. Ja,
das gibt es auch immer noch unter den Gruppen, so wie ich das mitbekommen habe. Es gibt auch sexuelle Übergriffe in Gruppen und von Vorgesetzten von den Gruppen natürlich. Wenn man in eine Gruppe rein will, heißt es dann, ja, hier mach mal und dann bist du in der Gruppe drin. Ne? So Sachen gab es auch schon, die da durchgekommen sind. Dann diese Knebelverträge, oft verdienen die Idols in den ersten 3-4 Jahren eigentlich gar nichts, sondern müssen noch Geld abarbeiten, weil die kriegen während ihrer Ausbildung, kriegen sie ja die Wohnung bezahlt, kriegen Essen bezahlt, kriegen den Unterricht bezahlt, müssen ja dafür nichts zahlen, aber sobald ihr dann debütiert seid, in der Gruppe seid, dann müsst ihr das erstmal abarbeiten und kriegt dann so ein Taschengeld bisschen. Mhm. Und die großen Gruppen, die Glück haben bei so großen, also Glück bei großen Entertainments zu sein, die haben halt meistens mehr Promotion und haben mehr die Chance, richtig aufzusteigen und dann auch irgendwann Geld zu verdienen. BTS hatte zum Beispiel auch richtig Glück, die waren gar nicht bei so einem großen Entertainment, die haben ihr Entertainment im Grunde groß gemacht. Aber wenn du jetzt bei YG Entertainment bist, JYP oder SM damals angefangen hattest, dann hattest du eigentlich von vornherein, konntest du damit rechnen, ja, du bist erfolgreich, egal was passiert. Und es gibt ja auch viele kleine Entertainments, wo so Gruppen dann oft einfach untergehen und neben dem Idol-Sein arbeiten müssen einfach normal. Irgendwo anders dann noch arbeiten und ihr Geld verdienen. Und du hast ja unter der Gruppe alleine dann auch noch Druck. Wenn du Debüt hast, ist ja nicht einfach, ah, du bist jetzt Idol und perfekt, sondern du hast in dieser Gruppe dann auch nochmal Druck, der Beste im Grunde in der Gruppe zu sein. Es gibt ja, Gruppen sind immer eingeteilt, das ist der Main Dancer, es gibt einen Lead Dancer, dann gibt es jemand, der Visual und dann Face of the Group, dann gibt es einen Leader in der Gruppe, Main Rapper, Lead Rapper, Main Vocalist, Lead Vocalist, gibt es ja alles. Und dann in dieser Gruppe nochmal extra rauszustechen und da dann nochmal die Chance zu haben, am Ende nochmal als Solo-Artist durchzustarten oder mehr Promotions zu machen, mehr Werbung zu machen. Du hast dauernd diesen Druck. Und jetzt muss ich auf dieses Suizid-Ding auch nochmal kommen. Und zwar Triggerwarnung. Einer meiner Bias, mein erster Liebling aus einer Gruppe. Shiny war damals die Gruppe, das war meine allererste Gruppe. Und der Main-Vocalist aus der Gruppe, der hat diesen Druck nicht mehr standhalten können. Also da hatte dauernd diesen Druck und er wollte immer besser, besser, besser sein. Und es ging irgendwann nicht mehr weiter und es kamen halt immer mehr Gruppen. Und sind halt immer ein bisschen unbekannter geworden, sage ich mal, dass er es dann halt irgendwann nicht mehr ausgehalten hatte. Und da kam dann so der erste Fall, dass er Selbstmord begangen hatte. Das war dann ganz groß in den Medien. Ich weiß noch, ich saß damals in meinem Praktikum, habe das auf dem Handy gelesen. Also ist das jetzt ein Joke? Was ist denn das? Bin erst mal ins Klo. Habe Leute angerufen, damals aus meiner Tanzgruppe noch. Und da saßen wir, haben da zusammen geweint. Das waren dann so die ersten. Und da hat es dann angefangen, dass dann in den Jahren drauf Freundinnen von ihnen aus demselben Entertainment, aus einer anderen Gruppe, sich dann nochmal eine umgebracht hatte und daraufhin hat sie sich dann nochmal eine umgebracht. Und das war dann so im Verlauf von 3 Jahren, war das echt ein bisschen heftig.
Ja. Aber so, also sowas muss dann halt auch tatsächlich an die Öffentlichkeit geraten.
Na klar.
Damit sich was ändert.
Und das war damals aber auch nicht anders bei beispielsweise Kurt Cobain.
Richtig, an die denke ich auch immer, dieser Club.
Club 27, genau. Der Amy Winehouse.
Das Lustige, er war auch 27. Also ja. Er war auch genau 27.
Also ich meine, das ist immer schwierig, ne? Da kann man das auch nicht immer auf irgendein Entertainment oder sonst was schieben. Ne? Das sind natürlich auch viele also viel Druck, den man da standhalten muss, sobald man in der Öffentlichkeit steht, egal wer man ist und egal in welchem Land man lebt, das ist immer unfassbar viel Druck. Nicht ohne Grund sind so viele Hollywood-Schauspieler oder auch sehr bekannte Sänger, Sängerinnen aus Amerika drogenabhängig. Ja, das ist ja genauso so ein...
Nicht. Der Druck ist da.
Der Druck ist immer da, sobald man in der Öffentlichkeit ist.
Ich glaube einfach, das Augenmerk lag lange Zeit nicht so extrem auf Korea, wie es jetzt immer mehr kommt. Und ich glaube auch, je mehr Global Fans sozusagen dazukommen und auch ihren Senf dazugeben und sagen, das geht so nicht, desto mehr wird auch die koreanische Kultur, die ja irgendwo damit drinsteckt, immer weiter ein Stück zurückgedrängt. In den Richtungen, wo es halt nicht gut ist.
Also. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Das ist nämlich auch so ein Ding. Und zwar, man hört ja auch als außenstehender, nicht eingehender Dude, wie ich, von solchen Sachen. Und denkst dich so, ja, traurig, aber na gut, okay.
Kenn ich nicht.
Kenn ich nicht. Aber man hört ja immer mehr davon und immer wieder und sonstiges. Ich glaube, das wird, oder... Weil es was Neues ist oder weil dieser Hype gerade so da ist mit K-Pop und so, weil das war 2021 irgendwo oder wann kam Squid Game raus? Ich glaube 2021, ne? Und das ist halt wirklich mit jeder neuen Sache, jetzt auch gerade mit AI oder sonstiges, alles was neu ist, zumindest hier in Deutschland, das ist schlecht, das ist scheiße, das wird die Menschheit vernichten.
Ja.
Das beeinflusst unsere Kinder. Denkt doch jemand mal an die Kinder.
Ja gut, aber wie das und, immer so ist.
Ja natürlich, was der Bauer nicht hält, das frisst er nicht. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist halt, das ist gang und gäbe erstmal, dass halt über sowas gesprochen wird. Aber es ist ja auch, zum anderen ist es aber auch gut, dass so über sowas gesprochen wird, weil so kann sich nämlich nur etwas ändern. Und weil du eben sagtest, ja gut, ob wir jetzt hier in dem Podcast was ändern können, vielleicht für zwei, drei Leute, aber das ist dann auch...
Das sind oder zumindest zwei, drei wichtige Leute.
Das sind zwei, drei wichtige Leute, zum einen, und zum anderen sind es halt auch vielleicht Leute, die eine eigene Tanzgruppe haben, die auch so vielleicht auch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, keine Ahnung. Wir haben über, ich glaube jetzt letzte Statistik auf Spotify waren über 8000 Zuhörer und so weiter. Da muss einer dabei sein, der vielleicht eine etwas bekanntere Tanzgruppe, die viel öffentlich unterwegs sind und so weiter, die vielleicht auch viel Druck haben, etc. etc. an diese eine oder zwei Personen. Macht weiter, ihr seid geil. Generell an alle unsere Zuhörer, 8000 Zuhörer, das hat sich halt einfach nach Palm Beach Girls nochmal um 2000 erhöht. Ich weiß nicht, wer...
Hallo.
Ja, wirklich. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr uns unterstützt durch eure Dings, durch eure Views. Ihr seid wirklich Hammer. Danke, danke, danke. Vielen Dank, wirklich.
Und wir wollen heute natürlich mit gutem Beispiel vorangehen, deshalb habe ich eine Frage. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und was der Bauer nicht kennt, das tanzt er auch nicht.
Ja.
Wir haben absolut keine Erfahrung in K-Pop und K-Pop-Tanzen. Wärt ihr heute bereit, uns eine kleine Lektion zu erteilen?
Ja, klar, gerne.
Ja.
Super, dann werden wir das später machen. Und ihr, liebe Zuhörer, könnt dann auch Zuschauer sein. Wir werden nämlich auf unserer Meme-Seite dann ein kleines Video hochladen, wo wir uns hier mal ein bisschen zum Affen machen und mal versuchen, in ein anderes Tanzgenre reinzuschnuppern.
Mal gucken, klar, ob unsere steifen Gelenke vom RKK das überhaupt mitmachen.
So flexibel sind.
Ich glaube, wir Leute, so unterschiedlich ist es wirklich gar nicht. Also ich habe ja den Vergleich und ich sage ja nicht umsonst, ich baue heimlich K-Pop-Schritte in meinen Showtanz ein, weil es am Ende nicht auffällt. Also man kann, solange man jetzt nicht einen ganzen Tanz übernimmt, klar, dann fällt es auf, aber schon ganze Abschnitte, wenn das von dem Beat her passt, dann passt's, ne? Und ja, das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Wir können da ja mal überlegen, welcher Tanzstil da oder welches Lied gut passen könnte. Aber wir haben ja nachher auch noch ein Spiel mit euch vor. Da werdet ihr schon mal so ein bisschen rangeführt, auf jeden Fall.
Sehr schön. Oh mein Gott.
Ja. Madi sitzt gerade hier. Möchtet ihr mit uns ein Spiel spielen? Ja, Jigsaw.
Nee. Wenn gleich ein Dreirad durch die Tür gefahren kommt, dann bin ich hier lost.
Okay. Aber gut, dass ihr es angesprochen habt mit Lied. Möchtet ihr einen Song auf die Playlist packen?
Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also ich kann entweder das Lied nehmen, was mich selbst zum K-Pop gebracht hat. Ich kann ein Lied nehmen, was auch ein Gedanke war, von BTS, weil jeder kennt eher BTS, aber jeder kennt immer nur die, ich möchte nicht sagen die schlechten Lieder von BTS, aber die, die jetzt bekannt geworden sind, stehen eigentlich nicht für das typische BTS, was man kennt. Also was die K-Pop-Fans kennen.
Hä?
Ja, BTS ist eigentlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Eine Hip-Hop-Gruppe, die sind eigentlich eine Rap-Hip-Hop-Gruppe. Die haben viel mit Rap und so einem harten Hip-Hop eigentlich angefangen und sind jetzt am Ende bei 0815 Popmusik angekommen.
Also so wie Kollega von vor 3 Jahren.
Okay, wahrscheinlich keiner unserer Zuhörer kennt Kollega. Ja, dann.
Oder ich nehme etwas, was so ein guter Einstieg für K-Pop ist, weil es durchaus auch einfach so im Radio laufen könnte, aber trotzdem K-Pop. Also es ist ein klassisches K-Pop-Lied, was aber auf Englisch ist.
Das ist gut. Das nehmen wir für unsere Zuhörer, die damit noch keine Berührungspunkte haben. Das hätte
alles
ich
klar.
gerne.
Dann wird das Lied von XG, Left Right.
Gut, ich habe jetzt halt auch die Möglichkeit, ich kann auch meinen allerersten K-Pop-Song nehmen, der wirklich alt ist im Grunde. Oder was typisch K-Pop-mäßiges. Oder halt wirklich mein Lieblingssong, der eigentlich unbekannt ist. Den eigentlich nur Leute dann wirklich kennen, die Fan von der Gruppe sind. Das sind jetzt die 3, die ich zur Auswahl habe. Ich würde eigentlich echt gerne meinen Lieblingssong einfach reinpacken.
Na, dann hau raus.
Einfach egal, es ist Paradise von GOT7. Das ist auch ein selbstgeschriebener Song von den Jungs selber der Gruppe. Und ja, sogar von meinem Bias aus der Gruppe, die ich sogar schon live gesehen habe und angefasst.
Okay, das klingt so.
Das klingt ein bisschen falsch. Es war ein High-Touch-Event. Also es war Konzert, fast erste Reihe vorne und dann hat man so ein High-Touch-Event. Das heißt, die Jungs stehen da alle und du kannst einfach so, ja, die einmal alle abklatschen.
Okay.
Und bist dann zu denen so ganz nah, bist du so, cool, cool, cool. Und dann ist es so nach 5 Sekunden vorbei und du weinst ungefähr. Das ist so. Aber,
okay.
aber.
Nie wieder waschen.
Den Blick werde ich nie wieder vergessen. Das waren Momente, das war toll.
Okay. Schatzi, möchtest du einen Song auf die Playlist packen?
Ich möchte heute keinen Song auf die Playlist packen, sondern unseren Gästen noch die Möglichkeit bieten, einen zweiten Song auf die Playlist zu packen.
Machen wir das sowieso nicht immer?
Das werden wir auf jeden Fall jetzt machen. Weil ich mich wirklich nicht mit K-Pop auskenne, aber ich lasse mich gerne weiterbilden und bin da offen und deshalb möchte ich mehr Input haben von euch.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt EDM hier gehört oder
ja,
auf dem
voll.
Weg hierher.
Ja,
okay. Es ist nicht ganz Hardstyle, aber bei EDM muss ich auf jeden Fall an meine Lieblingsgruppe Stray Kids denken, weil gerade die älteren Lieder sind sehr EDM-lastig. Welches würdest du da empfehlen?
Was ist denn für dich alt? Stray Kids ist nicht mal alt für mich,
nee,
die Gruppe.
Nee, ist es auch. 2019.
Kann man gerade sagen. So.
Miro ist halt, da kann man gut mit tanzen.
Das wäre schon cool.
Ja.
Stray Kids. Huh, ja.
Okay.
Ja, gut.
Okay, dann Miro von Stray Kids.
Soll ich auch noch einen?
Ja, natürlich.
Oh Gott, dann packe ich meinen ersten drauf. Shiny Ring Ding Dong.
Ring Ding Dong.
Gut.
Und ich pack dann auch nochmal einen Song auf die Playlist. Es ist zum einen der Gangnam Style, einfach weil es ein Verhehler gibt. Wir haben den Harlem Shake, also müssen wir jetzt auch noch Gangnam Style.
Ja,
2011 war wieder.
Ja, ist in Ordnung.
So, und mein zweiter Song wird wahrscheinlich auch ein bisschen unbekannter. Von Gronkh und Saraza, Elektro-Tit.
Oh, okay.
Ja.
Gut, und jetzt kommen wir noch zu unserem allerletzten Punkt für heute. Möchtet ihr Gruppen grüßen?
Ja, weil ich vorhin zwar dauernd von meiner Tanzgruppe geredet habe, aber sie nicht einmal genannt habe. Ganz liebe Grüße an meine Mädels von den Traser-Töchtern. Ich liebe euch.
Gut, ich kenne jetzt nicht so viele Gruppen. Ich glaube, ich grüße einfach unsere Gruppe, die im Nebenraum ist. Also liebe Grüße an Dash, an euch alle. Ich liebe euch und wirklich vielen Dank, dass wir uns so gefunden haben und zusammen tanzen können. Vielen Dank.
Das ist sehr lieb. Liebe geht raus an alle. Es ist sehr schön mit euch gewesen zu quatschen. Wir werden jetzt auch ein bisschen dancen.
Ja.
Und ja, mit
Tess zeigen dann ein paar Emotions.
Zeigen dann ein paar Emotionen. Das machen wir.
Ist aber tatsächlich nicht so gelaufen, wie wir es eigentlich vorgestellt hatten. Ne? Wir wollten eigentlich erst über Showtanz und so weiter sprechen, dann über K-Pop, aber irgendwie war das zu interessant. Also es wird wahrscheinlich nur einen Teil von dieser Folge geben, aber naja, gut, okay.
Irgendwann vielleicht auch ein Part B geben.
Ist ja nicht schlimm. Okay, gut, dann.
Auf Wiedersehen.
Hören.